Erstlingswerk. Ein Wiesbaden-Krimi. Von Matthias Scherer. Zweiter Teil. Rückblende. Freitag, 10. August.
Und? Wie ist es gelaufen? Fragte Susi und sah dabei ihren Chef erwartungsvoll an.
Der antwortete zunächst nicht, sondern ging an ihr vorbei in sein Büro, wo er ein Bündel Unterlagen auf seinen Schreibtisch warf, um dann sofort wieder zu Susi herauszukommen.
»Eigentlich ganz gut«, sagte er dann leicht erschöpft. »Die Jury war sich ziemlich schnell einig.«
Da er nicht weitersprach, bohrte die sichtlich ungeduldige Sekretärin weiter.
»Ja? Und? Wer ist es geworden? Jetzt spannen Sie mich doch nicht so auf die Folter, Herr Bauer.«
Immer noch zögerte der Chef mit detaillierten Auskünften.
»Dass ihr jungen Leute immer so ungeduldig seid«, sagte Bauer halb amüsiert, halb genervt.
Susi sah ihn unbeirrt mit ihren großen, braunen Augen fragend an.
»Na schön«, fuhr Bauer in väterlichem Ton fort, »aber Sie wissen ja, dass das alles noch streng geheim ist, jedenfalls bis zur offiziellen Bekanntgabe am Dienstag.«
Und nachdem Susi dazu eifrig genickt hatte, erstattete Bauer in aller Kürze Bericht.
»Also, da haben wir einmal unseren Freund Bösendorf, wie nicht anders zu erwarten war. Dann die junge Griechin, was mich persönlich sehr freut, da ich sie wirklich für ein Talent halte. Und schließlich diese alte Dame mit ihrer verrückten, aber irgendwie originellen Geschichte. Einer von den dreien wird also das Rennen machen. Ganz knapp gescheitert ist übrigens dieser Martin Schreiber mit seiner etwas zu komplizierten Story.«
Zufrieden, doch zugleich auch enttäuscht, quittierte Susi diese Informationen mit einem leichten Nicken und setzte sich wieder an ihren Schreibtisch.
»So, nun wissen Sie's«, sagte Bauer mit einem tiefen Seufzer, wandte sich zur Tür und verabschiedete sich von Susi mit den Worten: »Machen Sie ruhig Feierabend. Freitagnachmittags passiert hier im Verlag jetzt doch nichts mehr. Genießen Sie lieber das Wochenende. Soll wieder richtig schön heiß werden, haben Sie jedenfalls gesagt.«
Wieder allein nahm Susi den Telefonhörer ab, wählte mit ernstem Gesicht eine Nummer und wartete, bis sich jemand meldete.
»Hallo, Schatz, ich bin's. Also, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich«, sagte Susi leicht gehetzt und fuhr nach einer kurzen Pause fort. »Zuerst die gute. Ich habe die Namen der ersten drei. Und jetzt die schlechte. Du bist leider ganz knapp nicht darunter.«
Die Reaktion des Empfängers dieser Nachricht war so heftig, dass Susi den Hörer auf Abstand von ihrem Ohr halten musste.
»Diese Ignoranten«, schallte es ihr entgegen, »können keine Stümper von wahren Könnern unterscheiden, und sowas nennt sich Jury, Verlag, pah, dass ich nicht lache.«
So ging das noch eine ganze Weile weiter. Susi machte keinen Versuch, ihren Schatz in seinem verbalen Wutausbruch zu unterbrechen. Sie wartete geduldig ab, bis dieser sich von selbst wieder beruhigt hatte und sich schließlich in einigermaßen normalem Tonfall nach den Namen der drei erkundigte. Susi holte tief Luft und begann dann, von einem kleinen Zettel langsam abzulesen.
»Es handelt sich um Dr. Herbert von Bösendorf, Elena Marcos und Frieda Kowalke, wohnen alle in Wiesbaden, und auf dem undankbaren Platz 4 ein gewisser Martin Schreiber. Bekannt gegeben werden die Sieger erst am Dienstag.«
Nach einer weiteren kurzen Pause sagte Susis Gesprächspartner in plötzlich liebevollem Ton:
»Das hast du wirklich ganz prima gemacht. Du solltest wirklich zum Geheimdienst gehen, meine kleine Spionin. Jedenfalls weiß ich gar nicht, wie ich dir für diese Information danken soll.«
Mit einem zufriedenen Lächeln lehnte sich Susi zurück und flötete:
»Für dich würde ich doch alles tun, das weißt du doch. Sehen wir uns am Wochenende?«
Wieder eine kurze Pause, dann die etwas gepresste Antwort:
»Nein, das geht leider nicht. Ich habe noch etwas zu erledigen. Vielleicht nächste Woche.«
Enttäuscht, zugleich auch besorgt, sagte Susi zum Ende des Gesprächs:
»Ja, vielleicht nächste Woche. Und, Liebling, sei bitte nicht zu sehr enttäuscht. Deine Chance wird noch kommen.«
»Ganz bestimmt wird sie das«, sagte er feierlich. »Das Genie lässt sich auf Dauer nicht aufhalten. Ich bin nun mal dazu berufen, Krimis zu schreiben, und zwar die besten, die es jemals gegeben hat. Irgendwann werden sie es erkennen. Erkennen müssen.«
Dienstag, 14. August. Am Dienstagmorgen herrschte helle Aufregung im Verlag. Der Wiesbadener Kurier brachte in der größten ihm möglichen Aufmachung die Nachricht von den drei Toten. Damit waren dem Verlag genau die drei Preisträger des diesjährigen Krimi-Wettbewerbs abhanden gekommen, die heute eigentlich hätten verkündet werden sollen. Musste nun alles abgeblasen werden? Oder sollte die Jury erneut zusammentreten? Verlagschef Bauer entschied kurzerhand, dass die Nummer 4 nachrücken und als Sieger präsentiert werden sollte. Alles andere wäre ihm zu peinlich gewesen, zudem kam ihm die Sache sehr merkwürdig vor. Nach längerem Zögern erkundigte er sich bei der Wiesbadener Kripo nach dem ermittelnden Beamten. Am Nachmittag suchte er Kriminalhauptkommissar Wenzel auf und erzählte ihm, was er wusste. Wenzel, der an diesem Morgen noch keine Zeitung gelesen hatte, lachte laut auf und klatschte vor Freude in die Hände. Endlich hatte er die scheinbar fehlende Verbindung zwischen den drei Fällen gefunden. Den Hang zum Schreiben hatten in der Tat alle drei Opfer nachweislich gehabt, nur hatte Wenzel dem keinerlei Bedeutung beigemessen. Bauer war indes geradezu angewidert von Wenzels Heiterkeit angesichts dreier grausamer Morde. Nachdem der Kriminalhauptkommissar seine Glücksgefühle wieder unter Kontrolle gebracht hatte, ging er zur gewohnten Professionalität über. Präzise befragte er den irritierten Verlagschef nach den drei Siegern des Wettbewerbs und natürlich nach demjenigen, der nun von ihrem Ableben unmittelbar profitieren sollte. Außerdem wollte Wenzel ganz genau wissen, wer alles vor der offiziellen Bekanntgabe der Sieger Kenntnis gehabt hatte.
»Selbstverständlich nur die Jurymitglieder«, versicherte Bauer und nannte deren Namen.
»Was genau gibt es denn eigentlich bei Ihrem Krimi-Wettbewerb zu gewinnen?«, erkundigte sich Wenzel leicht verlegen, da ihm diese Unwissenheit gegenüber dem Veranstalter peinlich war.
»Nun, ein Preisgeld oder sowas gibt's nicht«, gab Bauer bereitwillig Auskunft. »Die eingereichten Geschichten der drei Bestplatzierten werden zunächst zusammen in einem Band veröffentlicht, und der endgültige Sieger erhält einen Vertrag mit unserem Verlag, mit dem er seine anderen Werke, auch künftige, bei uns veröffentlichen kann.« »Also eine echte Chance auf dem harten Markt der Schreiberlinge«, fügte Bauer mit stolzem Lächeln hinzu.
Mittwoch, 15. August. »Herr Schreiber, meinen Glückwunsch zu Ihrem Sieg beim diesjährigen Krimi-Wettbewerb«, trällerte Kriminalhauptkommissar Wenzel fröhlich, während er die Wohnungstür ganz aufstieß und in Martin Schreibers Wohnung eindrang.
»Danke«, kam dessen verschlafene Antwort zurück. »Sind Sie von der Presse?«
Mit breitem Grinsen verneinte Wenzel. »Nicht ganz. Kriminalhauptkommissar Wenzel, Mordkommission Kripo Wiesbaden.« Jetzt erst setzte sich der kurzsichtige Schreiber seine Brille auf und betrachtete sich seinen frühmorgendlichen Besucher etwas genauer.
»Wow, ein echter Kriminaler. Ich bin tief beeindruckt«, sagte Schreiber und versuchte trotz des Pyjamas, den er trug, eine würdevolle Haltung anzunehmen.
Doch Wenzel konnte nicht übersehen, dass Schreiber eine äußerst kurze Nacht hinter sich gehabt haben musste. Schreiber wiederum registrierte, dass der Polizist ihn musterte und fühlte sich verpflichtet, eine Erklärung für seinen Zustand abzugeben, obwohl um diese Uhrzeit die meisten Menschen nicht besser aussahen.
»Ja, tolle Sache mit meinem Sieg. Und so überraschend. Das musste ich gestern Abend mit ein paar Freunden feiern und das hat dann ziemlich lange gedauert«, sagte Schreiber lächelnd und ordnete sich mit den Händen notdürftig die Haare.
Schlagartig änderte Wenzel seinen Ton und fuhr Schreiber laut an.
»Der Tod von drei Menschen war nötig, um ihnen diesen Sieg zu ermöglichen. Bösendorf, Markus, Kowalke. Von der Jury letzten Freitag zu Siegern gekürt und von einem Unbekannten rechtzeitig vor der Bekanntgabe ins Jenseits befördert. Ein ziemlich starkes Motiv, finden Sie nicht, Herr Schreiber?«
Martin Schreiber war sichtlich um Fassung bemüht und entgegnete betont kühl:
»Lächerlich. Kein normaler Mensch würde drei Morde begehen, nur um einen lokalen Literaturwettbewerb zu gewinnen. Sie vergaloppieren sich da wohl etwas, Herr Kriminalhauptkommissar.«
Wenzel holte tief Luft, blickte Schreiber fest an und fragte ihn dann langsam:
»Wo waren Sie? Am Sonntagmorgen zwischen 5 und 6 Uhr, am Sonntagabend zwischen 9 und 10, sowie am Montagmorgen zwischen 9:30 und 10:30.
Schreiber lächelte, zeigte sich aber von der Frage keineswegs überrascht, sondern antwortete präzise:
»Am Sonntagmorgen war ich, ob Sie es glauben oder nicht, in meinem Büro in Frankfurt, und zwar von etwa 4 bis 8 Uhr. Konnte bei der Hitze nicht schlafen.
Mache ich dann häufiger so, dass ich lieber zum Arbeiten ins Büro fahre. Fragen Sie den Wachmann, der notiert alle Kommenden und Gehenden mit Name und Uhrzeit. Sonntagabend war ich dann so ab 7:30 im Sinfoniekonzert des Rheingau Musikfestivals im Kurhaussaal, zusammen mit meinen Eltern. Und am Montagmorgen war ich ab 8 Uhr beim Augenarzt, Dr. Hartmann in der Taunusstraße. Das hat mit der ganzen Warterei bis ungefähr 10 Uhr gedauert. Zufrieden?
Wir werden Ihre Angaben überprüfen, knurrte Kriminalhauptkommissar Wenzel. Bis dahin halten Sie sich zu unserer Verfügung.
Noch am gleichen Vormittag überprüfte Wenzel sämtliche Angaben von Martin Schreiber. Zunächst suchte er den Wachmann von Schreibers Büro zu Hause in Rüsselsheim auf, der zurzeit nur die Nachtschicht hatte und sich gerade ins Bett legen wollte. Entsprechend unwirsch gab er Wenzel Auskunft. Ja, das habe ihn auch gewundert, dass der Herr Schreiber am Sonntagmorgen ja fast noch in der Nacht ins Büro gekommen war. Anhand seiner Unterlagen konnte er dem Kriminalbeamten bestätigen, dass Schreiber um exakt 4:05 Uhr gekommen und um 7:52 Uhr wieder gegangen war. Schreibers Eltern waren gegen den mürrischen Wachmann eine wahre Wohltat. Es waren freundliche, hochbetagte Leute, die sich über den Besuch eines Kriminalhauptkommissars regelrecht freuten, allerdings ohne, dass ihnen klar war, dass ihr Sohn in ernsten Schwierigkeiten steckte. Fröhlich berichteten sie, dass sie am Sonntag von ihrem Martin ganz spontan zu dem Konzert eingeladen worden seien und zu ihrer großen Überraschung noch Karten an der Abendkasse bekommen hätten. Es sei ein ganz zauberhafter Abend gewesen. Ihr Martin sei einfach ein so lieber Junge. Konzertbeginn sei um 19:30 Uhr gewesen und als Martin sie wieder nach Hause gebracht hatte, schon weit nach 22 Uhr. Die Sprechstundenhilfe des Augenarztes Dr. Hartmann kramte kurz in ihrer Patientendatei und zog dann eine Karte hervor. Ja, Herr Schreiber sei am Montag gegen 8:10 Uhr ohne Voranmeldung erschienen und habe dann entsprechend lange im Wartezimmer ausharren müssen, bevor er an die Reihe gekommen war. 2 Stunden Wartezeit könne durchaus sein, denn es sei wie immer sehr voll gewesen. Zerknirscht fuhr Wenzel zurück ins Büro. Da hatte er nun einen Verdächtigen, der ein durchaus starkes Motiv für die Morde gehabt hätte. Wie hatte sich Schreiber dazu ausgedrückt? Kein normaler Mensch würde 3 Morde begehen, nur um einen lokalen Literaturwettbewerb zu gewinnen. Ja, vielleicht kein normaler Mensch, aber ein Mensch mit einem übersteigerten Geltungsbedürfnis. Dummerweise hatte Schreiber für alle 3 Tatzeiten ein ziemlich gutes Alibi, im Gegensatz zu den Rutherfords. Die hatten zwar jede Gelegenheit für die Morde, jedoch kein erkennbares Motiv. Es musste dieser Schreiber gewesen sein, das spürte Wenzel. Nur konnte er ihm nichts nachweisen. Es war einfach zum Haare raufen. Donnerstag, 25. Oktober. Mehr als 2 Monate lag die mysteriöse Wiesbadener Mordserie nun zurück, ohne dass Kriminalhauptkommissar Wenzel auch nur einen Schritt weitergekommen war. Bei seiner morgendlichen Lektüre des Wiesbadener Kurier stockte Wenzel ausgerechnet beim Feuilleton, das er normalerweise schnell übersprang. Da war von einem jungen Wiesbadener Schriftsteller die Rede, der nun mit seinem Erstlingswerk aufwartete, nachdem er bereits im Sommer den Wiesbadener Krimi-Wettbewerb gewonnen hatte. Das abgebildete Foto zeigte seinen Hauptverdächtigen. Wenzel legte die Zeitung beiseite und verließ das Büro. Sein Weg führte ihn geradewegs in Wiesbadens größte Buchhandlung, wo Schreibers neues Werk gleich am Eingang dutzendfach auslag. Den Rest des Tages verbrachte Wenzel, sonst kein großer Bücherleser, damit, Schreibers Machwerk in einem Rutsch durchzulesen. Freitag, 26. Oktober. Am nächsten Morgen fuhr Kriminalhauptkommissar Wenzel noch einmal zu dem Wachmann nach Rüsselsheim. Nein, Schreiber sei weder vor noch nach jenem besagten Sonntag zur Nachtzeit ins Büro gekommen, lautete dessen Auskunft. Aber in dieser einen Nacht sei er definitiv da gewesen. Anschließend rief Wenzel bei der Firma Ice Society an, einem Serviceunternehmen, das Partys und andere Veranstaltungen mit größeren Mengen an Eiswürfeln und gecrushedem Eis versorgte. Ja, das sei in der Tat ein merkwürdiger Auftrag gewesen, den sie am 2. Augustwochenende erhalten hätten. Am Samstagabend seien 2 große Säcke Eiswürfel bestellt worden, die aber erst um 2 Uhr nachts hatten ausgeliefert werden sollen, und zwar ans Kurhaus, wo angeblich eine große Party stattfinden sollte. Doch bei der Auslieferung sei dort gar keine Party gewesen, sondern nur ein junger Mann, der die Säcke wortlos entgegennahm und sofort bar bezahlte. Schließlich rief Wenzel den Polizeiarzt an und erkundigte sich, inwieweit man den festgestellten Todeszeitpunkt hätte manipulieren können, indem man die Leiche auf Eiswürfel legte.
»Nun, das kommt ganz darauf an«, grübelte der Polizeiarzt. »Aber mit genügend viel Eis könnte man den Zeitpunkt schon um 1-2 Stunden verändern.«
Auf eine weitere Frage Wenzels bestätigte der Polizeiarzt, dass es überhaupt kein Problem sei, einige Schlaftabletten zu zerstoßen und so in ein Getränk zu streuen, dass es zunächst nicht bemerkt würde, vorausgesetzt der Eigengeschmack des Getränks sei stark genug, und das könne durchaus auch ein alkoholfreies Getränk sein. Danach ging Kriminalhauptkommissar Wenzel ins Kurhaus. Zuerst erkundigte er sich bei der Spielbank, die jeden Besucher mit Personalausweis prüfte und im Computer speicherte. Nein, ein Martin Schreiber wäre in den letzten 3 Monaten nicht zu Gast gewesen, auch nicht am 12. August. Dann befragte er das sonstige Kurhauspersonal, ob ihnen an dem Abend des großen Sinfoniekonzertes irgendetwas aufgefallen sei. Nein, eigentlich nichts Besonderes, sagte eine Mitarbeiterin, außer dem Zusammenstoß zwischen einem Konzertbesucher und einem Spielbankbesucher in der Kuppelhalle, die genau zwischen Konzertsaal und Spielbank lag. Der Konzertbesucher? Ein junger Mann, der in Begleitung eines älteren Paares gewesen war, hastete plötzlich durch die Halle, obwohl noch genügend Zeit bis zum Konzertbeginn gewesen wäre. Dabei rannte er einen älteren, dicklichen Herrn um, der auf dem Weg zum Eingang der Spielbank war. Es habe ein kleines Handgemenge gegeben und der ältere Herr hätte laut aufgeschrien, da er sich offenbar am Bein verletzt hätte. Auf einem Foto Schreibers erkannte die Mitarbeiterin den ungestümen jungen Mann wieder. Dann rief Wenzel nochmals den Polizeiarzt an und fragte nach dem Medikament, das in Bösendorfs Blut gefunden worden war. Dieses sei zwar, so der Polizeiarzt, verschreibungspflichtig, aber mit ein paar Tricks komme man auch so daran. Außerdem könne das Medikament 1 oder 2 Stunden vorher eingenommen werden und erst dann, wenn Alkohol mit ins Spiel käme, seine tödliche Wirkung entfalten. Selbstverständlich könne das Medikament auch gespritzt werden. Auf weitere Nachfrage Wenzels bestätigte der Polizeiarzt, nachdem er sich den Obduktionsbericht von Bösendorf nochmals vorgenommen hatte, dass Bösendorf eine kleine, ziemlich frische Wunde am linken Oberschenkel gehabt hatte, der damals aber keine weitere Bedeutung beigemessen worden war. Anschließend stattete Wenzel der Augenarztpraxis nochmals einen Besuch ab. Dr. Hartmann gab nach anfänglichem Zögern die Auskunft, dass er sich an den jungen Patienten gut erinnere, denn der habe fast 2 Stunden im Wartezimmer gesessen, bevor er sich dann in nur 3 Minuten bestätigen ließ, dass seine Brillengläser noch völlig ausreichend seien und sich seine Kurzsichtigkeit nicht verschlechtert habe. Dabei sei er in ganz Wiesbaden dafür bekannt, dass seine Praxis stets überlaufen und es ohne Voranmeldung eigentlich zwecklos sei zu kommen. In den Wartezimmern herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Es sei ohne weiteres möglich, dass ein Patient vorübergehend die Praxis wieder verließe, um zwischenzeitlich noch etwas anderes zu erledigen, müsse aber unbedingt wieder da sein, wenn er aufgerufen werde, sonst müsse er sich wieder von neuem anmelden. Danach fuhr Wenzel mit seinem Dienstwagen von der Arztpraxis in der Taunusstraße hinauf zur Bergstation der Nerobergbahn und stoppte die Zeit. Schließlich suchte Kriminalhauptkommissar Wenzel den Verlagschef Bauer auf. Er fragte ihn noch einmal eindringlich, ob außer den Jurymitgliedern nicht doch jemand frühzeitig von den Namen der 3 Sieger des Wettbewerbs hätte Kenntnis erlangen können. Noch bevor Bauer antworten konnte, stürzte seine Sekretärin Susi, die draußen alles mitbekommen hatte, schluchzend ins Büro und gestand, dass sie die Information, die ihr Bauer gegeben hatte, sofort an diesen Martin Schreiber weitergespielt habe. Dieser Schuft habe ihr zuerst schöne Augen gemacht und sie am Ende doch nur nach Strich und Faden ausgenutzt. Noch am gleichen Abend klingelte Kriminalhauptkommissar Wenzel in Begleitung von 2 uniformierten Polizisten an der Wohnungstür von Martin Schreiber. »Herr Schreiber«, begann Wenzel fröhlich, als sich die Tür öffnete, »meinen Glückwunsch zu Ihrem neuen Buch. Sie sind wirklich ein großes kriminalistisches Talent. Sie haben mir, wenn gleichwohl unbeabsichtigt, entscheidende Hilfe geleistet, einige der schwierigsten Mordfälle in der Kriminalgeschichte Wiesbadens zu lösen.« Spät am Abend schrieb Wenzel einen netten Brief nach Tunbridge Wells.